Herzlich willkommen zu den Mediennews für den 17. April 2019. Heute mit einem Schwerpunkt auf das Medium Film. Außerdem einen Exkurs in die Welt des Hip-Hops in Form eines Kommentars zum Thema Frauenfeindlichkeit im Hip-Hop. Und wir fangen an. Das heißt, wir werfen einen Blick auf das aktuelle Kinogeschehen. Im Folgenden gibt es Eindrücke zu einem Film, der diese Woche anläuft mit dem Namen Aika.
Dieser Film ist laut, rastlos, gehetzt und von der ersten bis zur letzten Minute ein Grauen. Es gibt in den knappen 2 Stunden Spielfilm keine glückliche Minute, keine Gemeinschaft ohne Hinterhalt, keine Ruhe, keine Freude. Der Film folgt Aika durch Moskau. Wenige Tage lang rennt der Blick der Kamera seiner Protagonistin hinterher. Heraus aus dem Krankenhaus, wo sie anscheinend ein Kind geboren hat, in die wintergetriebene Großstadt. Direkt zur Arbeitsstelle, ein Kellerloch, in dem, gehetzt von der Stimme eines Mannes, Hühnerleiber in kochendes Wasser getunkt und gerupft werden. Die Hitze, die Arbeit, die Eile, der nicht bezahlte Lohn. Die Kamera bleibt immer dicht an Gesicht und Körper der Protagonistin, verfolgt ihre schnellen Schritte und Blicke. In der Metro stehen die Menschen dicht an dicht. In der engen Wohnung leben zahlreiche Menschen in einem Zimmer. Auf der permanenten Suche nach Geld zum Überleben, nach einer Arbeitsmöglichkeit, egal welcher, hetzt die junge Frau durch die große Stadt. Aika lebt in Russland ohne Aufenthaltsgenehmigung. Sie kommt aus Kirgisistan.
Im Februar 2018 wies der Bürgermeister von Moskau, Sergei Sobjanin, in einem Interview darauf hin, dass in Moskau 2 Millionen Arbeitskräfte fehlen und fügte hinzu, dass die Stadt leider auf Arbeitsmigranten angewiesen sei. Vermutlich ist Sobjanin der einzige Bürgermeister einer pulsierenden globalen Metropole, der bedauert, dass seine Megacity ausländische Arbeitskräfte benötigt. Zuwanderer, insbesondere aus den zentralasiatischen Staaten, bilden das dringend benötigte Arbeitskräftereservoir für gering- oder unqualifizierte Tätigkeiten und sind aus dem Leben Moskaus, wie jeder Weltstadt, nicht wegzudenken.
Schreibt die Politikwissenschaftlerin Bhavna Dave. Russland ist nach den USA das Land mit den meisten Zuwanderern. Es gibt keine Zahlen, wie viele Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, aus der Ukraine, Moldawien, Aserbaidschan, Armenien, Tadschikistan, Kirgisistan und Usbekistan in Russland leben, um dort zu arbeiten. Aber es sind ganz sicher mehrere Tausend. Moskau, die größte Stadt Europas, ist neben St. Petersburg eines der Zentren der Arbeitsmigration. Es sind vor allem Menschen aus Zentralasien, die in den Großstädten die am schlechtesten bezahlten Arbeiten verrichten. Und das oft mit ungesichertem Aufenthaltsstatus. Denn die russische Migrationspolitik hat keine einheitlichen Verfahren zur Registrierung von Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Das System ist zum einen korrupt, zum anderen ein Politikum. Dass der Bürgermeister Moskaus bedauert, dass so viele nicht-russische Menschen in der Stadt arbeiten, passt zu den verbreiteten nationalistischen Rhetoriken und Gesetzen. Ob mit einer Aufenthaltsgenehmigung oder ohne, die Menschen sind in den Städten oft Willkür und Ausbeutung ausgesetzt. Dennoch ist der Weg ins Ausland für viele die einzige Option. Tausende junger Menschen verlassen jedes Jahr die zentralasiatischen Länder, um woanders Geld zu verdienen. Die überwiesenen Löhne sichern den Zurückgebliebenen das tägliche Auskommen.
Ja.
dem Regisseur Sergei Dvortsevoy und der Hauptdarstellerin Samal Yesliamova ist es zu verdanken, dass ein einzelnes Leben in den Mittelpunkt eines Spielfilms gerückt ist. In dauerhafter Beklemmung weist der Film Aika anhand einer Frau auf die prekäre Situation von Tausenden von Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten hin. Ein gutes Leben, das ist in dieser Welt schlicht nicht möglich. Nach 150 Minuten vor der Kinoleinwand bleibt vor allem das Gefühl der Verzweiflung. Und vielleicht so etwas wie Wut.
Der Film Aika kommt morgen in die deutschen Kinos. In Halle ist er im Puschkino zu sehen. Zur morgigen ersten Vorführung wird auch die Hauptdarstellerin Samal Yesliamova anwesend sein. Das Ganze beginnt um 18.30 Uhr im Puschkino. Dass es Frauenfeindlichkeit im Hip-Hop gibt, ist kein Geheimnis. Doch wie geht man damit am besten um? Mit Boykott oder Verweis auf den Kontext? Korax-Redakteurin Anne hat sich darüber Gedanken gemacht und sucht Gründe, warum gerade hier, selbst in linken Kreisen, gerne mal ein Auge zugedrückt wird.
Ich bin Hip-Hop-Fan, Frau und Feministin. Mein Leidenspotenzial ist entsprechend groß. Ich bewege mich unentwegt in einem Spannungsfeld. Denn eines der Grundpfeiler, auf denen der Hip-Hop steht, ist Frauenverachtung. Die Konstruktion des eigenen Selbstwerts bzw. dessen Aufwertung erfolgt im Hip-Hop traditionell über die Erniedrigung von gesellschaftlich marginalisierten Gruppen. Das sind vor allem Menschen mit Behinderung, homosexuelle Menschen und als größte Gruppe überhaupt Frauen. Hip-Hop ist nun einmal eine Diskultur. Die Frage ist, ob diese auch ohne die Diffamierung genannter Gruppen funktionieren kann und wie man seine politischen Positionen unter einen Hut damit bekommt. Vor allem Letzteres fällt offenbar schwerer als gedacht. So von mir vor einiger Zeit in einem Leipziger Club erlebt. Die Policy dort ist eigentlich eindeutig. No racism, no homophobia, no sexism. Doch bei Hip-Hop-Veranstaltungen wird da scheinbar schon mein Auge zugedrückt. Und man muss sich schon fragen, warum es ein Club mit dieser Policy zulässt, dass in seinem Außenbereich Musik gespielt wird, in der Frauen nur als Bitches existieren. Konsequent ist das sicher nicht. Ein verzwickterer Fall liegt dann vor, wenn man mit Künstlern und Künstlerinnen arbeitet, die vielleicht selbst keine Frauenfeindlichkeit erkennen lassen, aber sich mit entsprechenden Leuten zusammentun. Crew Love ist True Love. Und wenn dann mal ein Brudi ein bisschen über die Stränge schlägt, da wird er gern mal weggesehen. Die US-amerikanische Philosophin Kate Manny bezeichnet dieses Phänomen als Himpity und wir finden es praktisch in allen gesellschaftlichen Bereichen. Der prügelnde Ehemann wird zum freundlichen Nachbarn verklärt, dessen Ehefrau ihn eh schon immer viel zu sehr einengt. Da würde es jedem mal zu viel werden und sie ist ja auch keine Heilige. An Vergewaltigung wird Frauen grundsätzlich eine Mitschuld gegeben oder es wird ihnen erst gar nicht geglaubt, zum Beispiel weil sie laut der Richter zu hässlich seien, als dass sie jemand anfassen würde. So geschehen in Italien in diesem Jahr. Für Männer werden immer und immer wieder Ausreden gesucht, um die Eigenverantwortlichkeit an ihren Taten zu reduzieren. Dieses Phänomen lässt sich nun auch im Umgang mit Frauenverachtung im Hip-Hop feststellen. Man will ja Spaß haben, nicht auf jedes Wort achten müssen. Diese Vorstellung zieht sich bis tief in linke Kreise hinein. Frauenhass ist scheiße, aber Kunst darf das. Oder man muss Künstler vom Werk trennen. Oder es kommt auf den Kontext an. Interessanterweise finden derartige Relativierungsprozesse im Falle von Rassismus nicht statt. Niemand in entsprechenden Kreisen würde wohl auf Partys ein Lied spielen, in dem weiße People of Color mit dem N-Wort beleidigen. Niemand würde ernsthaft eine Diskussion über Kontext starten oder versuchen, Künstler vom Werk zu trennen, solange keine Abgrenzung von menschenverachtenden Inhalten erkennbar wird, zum Beispiel durch entsprechende stilistische Mittel wie Ironie, gibt es hier nicht viel zu relativieren. Warum nun wird Frauenverachtung anders behandelt? Frauen sind auch Menschen und sie stellen die größte Gruppe Marginalisierter dar. Doch Frauen werden nun auch einmal begehrt. Wir sind nicht nur Subjekte, sondern auch Objekte der Lust. In einer männerdominierten Szene, wie der Hip-Hop eine ist, ist der Schritt zur Entmenschlichung von Frauen nicht mehr weit. Wie löst man das Problem? Wie geht man als Medienschaffende oder Veranstalter mit Hip-Hop-Künstlern um, die sich in frauenfeindlichen Kreisen bewegen? Boykott oder Kontext? Letztendlich muss das wohl jede für sich entscheiden. Und die perfekte Lösung gibt es nicht, denn wir leben, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, in einer Welt, in der keine Gleichheit herrscht. Und was niemals vergessen werden darf, ist, dass Frauen trotz formaler Gleichstellung mit Männern nicht gleich behandelt werden. Denn wenn es so wäre, dass rechtliche Gleichstellung wirklich Gleichheit bedeutete, gäbe es auch keinen Rassismus in unserer Gesellschaft. Und am Ende müssen wir uns entscheiden, ob uns der Fun wichtiger ist als Menschenwürde.
Vom Hip-Hop kommen wir jetzt zurück zum Film. In Leipzig läuft derzeit das alternative Filmfestival gegen Kino. Was genau das ist und Berichte vom Festival gibt es jetzt.
Noch bis Ende dieser Woche findet in Leipzig gerade das Gegenkino-Filmfestival statt. Unbedingte Empfehlung, auch für die Hörerinnen und Hörer in Halle, sich das Programm noch einmal anzuschauen und vielleicht die eine oder andere Filmvorführung mitzunehmen. Jonas vom Orga-Team des Gegenkinos fasst hier zusammen, was das Gegenkino ist.
Also das Gegenkino ist ein alternatives Filmfestival in Leipzig. Wir sind jetzt mittlerweile bei der 6. Ausgabe. Die Spielstätten sind seit Anfang an das Ludo-Kino in der Spinnerei, das Ute Konnewitz und die Schaubühne Lindenfels. Und die Idee dahinter ist, ein alternatives Filmfestival anzubieten, was abseits vom normalen Kinogucken eine Auswahl bietet, die Sehgewohnheiten umkrempelt und Filme aus den letzten Jahren oder möglichst aktuelle Filme, die man hervorheben muss, zeigen soll. Da sind auch Filme dabei, die möglicherweise übersehen worden sind, Filme, die im Kino gar nicht gezeigt wurden. Und die Filme wollen wir natürlich auch möglichst mit Gästen zeigen, damit man diese Filme auch diskutieren kann.
Welche Vorstellung kann man sich aber von einem solchen experimentellen Filmprogramm machen? Anne von Radio Korax ist am Samstagabend im UT Konnewitz gewesen und hat dort einen Programmpunkt des Gegenkinos besucht.
Ich weiß nicht, ob du schon mal im UT warst, aber grundsätzlich ist das Setting an sich schon mal sehr toll. Das ist, glaube ich, ein altes Theater gewesen. Das heißt, wir haben einen sehr großen Raum gehabt, der auch sehr gut ausgenutzt worden ist vom ersten Künstler. Es war so ein bisschen zweigeteilt, der Abend. Und der erste Künstler hat eine Art Live-Film gedreht mit Overhead-Projektoren und Bildern, die an die Wand produziert worden sind. Und das war schon mal sehr, sehr spannend. Das war auch musikalisch unterlegt von dem Künstler selbst. Und der zweite Teil, wo die Materialfilme gezeigt worden sind, das war auch sehr spannend. Also wir hatten halt eine Leinwand, auf dem diese Filme liefen, die übrigens auf einem Dachboden wohl mal gelandet sind und erst jetzt oder vor kurzem hervorgeholt worden sind, um den Leuten zu zeigen. Und die wurden halt von verschiedenen Musikern und Musikerinnen vertont. Also wir hatten eine Band auf der Bühne, beziehungsweise auch Solokünstler, die das musikalisch auch interpretiert haben.
Zunächst war am Samstag im UT Konnewitz Andrea Marinelli mit einer Secret-Show zu sehen. Anschließend wurden dann Materialfilme von Wilhelm und Birgit Hein gezeigt. Die beiden gelten als progressive Vertreter des Underground-Films der 60er und 70er Jahre und sie stehen für eine radikale Abkehr vom gängigen Erzählkino.
Die Filme sind schon sehr avantgardistisch, würde ich sagen. Also wir haben keine Erzählstruktur, es gibt keinen Plot. Ich glaube, das ist ja eh das, was so Experimentalfilme auszeichnet. Es geht mehr um Wirkung tatsächlich, es geht mehr um die Empfindung, also zumindest für mich, mehr um die Empfindung, die Bilder, die produziert werden, in dir auslösen und nicht um die Konstruktion von einer Geschichte. Untermalt natürlich dann durch die Musik, teilweise verstärkt und teilweise natürlich aber auch wieder in gewisse Richtungen gelenkt, emotional.
Direkt zum Screening der Filme von W.B. Hein gab es eine Live-Vertonung von den Musikern Andrea Belfi, ITOE und Flying Moon in Space. Hier zu hören Andrea Belfi.
An eines erinnere ich mich sehr deutlich, das war am Ende wie eine Art Spur. Also er war auch da, der Herr Hein, der Wilhelm Hein war auch da und hat vorher auch was darüber erzählt. Und ohne jetzt die technischen Details noch in Erinnerung zu haben, aber es ging wohl darum, dass er verschiedene Bruchstücke von Filmen zusammengeklebt hat und sozusagen nochmal irgendwie überarbeitet hat, sodass am Ende eigentlich ganz viel Grisel da war. Also wir haben einen Film gehabt, wo am Ende nur Grisel da war, der aber, wenn man genau hingeguckt hat und das hat auf sich wirken lassen, am Ende trotzdem selber Bilder erzeugt hat für einen selbst. Also ich war mit Freunden da und wir waren alle sehr, sehr ästhetisch berührt, würde ich es fast nennen. Also wir waren am Ende alle sehr verstummt und sehr bewegt und konnten gar nicht mehr so viel denken tatsächlich. Also uns hat der Film auf jeden Fall sehr, oder die Filme oder beziehungsweise die ganze Performance an sich sehr, sehr mitgenommen und sehr innerlich bewegt. Ja, es war schon auf jeden Fall ein sehr emotionales Erlebnis, aber ich könnte es jetzt auch nicht rationalisieren. Also es ist, also wenn man berührt werden möchte in irgendeiner Hinsicht, ne? Also wenn man nicht nur unterhalten werden möchte in der klassischen Szenerie wie im Kino, sondern tatsächlich vielleicht auch eine Selbsterfahrung machen möchte, ohne dass das jetzt so esoterisch klingen soll, ist das auf jeden Fall ein gutes Event gewesen.
Die Materialfilme von Wilhelm und Birgit Hein, hier besprochen von Anne von Radio Korax, werden im Programm des Gegenkinos in Leipzig nicht nochmal gezeigt. Wenn ihr neugierig geworden seid, lohnt sich eine Suche bei YouTube oder in einem Kunstfilmverleih. Wenn ihr Lust auf ähnliche Entdeckungen habt, bis zum Montag, den 22. April, ist das Programm des Gegenkinos in Leipzig noch gut gefüllt. Infos dazu findet ihr auf gegenkino.de.
Wer auf eine neue Erfahrung aus ist und wirklich Lust hat, sich auf was Neues einzulassen, der ist da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Es ist Unterhaltung, aber es ist keine, ich schalte jetzt mein Hirn aus und lass mich berieseln Unterhaltung. Also man muss auch bereit sein, glaube ich, emotional bereit sein, sich darauf einzulassen. Und dann kann man ein wirklich tolles Erlebnis haben.
Mit diesem Festivalbericht verabschiede ich mich aus den heutigen Mediennachrichten und es geht weiter im tagesaktuellen Programm.